Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
30 Jahre ist die deutsche Einheit jetzt her. Am 3. Oktober wird Jubiläum gefeiert. Und wir nutzen diese Zeit bis dahin und schauen im Länderreport von Deutschlandfunk Kultur noch einmal auf die wichtigsten Wegmarken. Unsere Serie beginnt heute natürlich mit den legendären Montagsdemonstrationen in Leipzig 1989. Das waren aber, habe ich jetzt gelernt, nicht die ersten Demos. Die hatten nämlich schon ein Jahr vorher angefangen, im Herbst 1988. Aber es waren natürlich die entscheidenden. Sie haben dann am 9. November zur Öffnung der Mauer geführt. Thilo Schmidt blickt noch einmal zurück auf die Anfänge dieser Proteste und ihre allmähliche Veränderung weg von »Wir sind das Volk« und hin zu »Wir sind ein Volk«.
Es rumort in der DDR. Das Volk fordert demokratische Reformen und das Ende der Vorherrschaft der SED. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig sind nicht die ersten, aber die wirkmächtigsten Bekundungen. Wir sind das Volk. Den Montagsdemonstrationen voraus gingen Friedensgebete in der Nikolaikirche. Seit 1982 auf Anregung von Pfarrer Christoph Vonneberger. Die Staatssicherheit reagiert mit Zersetzungsmaßnahmen.
Es muss immer einen Konflikt geben an der Stelle. Und dass ich sozusagen mit diesen Gruppen nicht bloß verbunden war, sondern ich habe sie auch gesammelt und gesucht. Und insofern war sozusagen der Konflikt schon am Anfang schon angelegt. Das war immer diese Grenzüberschreitung. Ging nicht anders. Und insofern musste man immer zwei Schritte vor und wieder einen Schritt zurück.
Bereits im Herbst 1988 verlassen die Teilnehmer der Friedensgebete den Schutzraum der Kirche und wagen den Schritt auf die Straße. Ein Jahr später, im Herbst 1989, entwickeln sich die Demonstrationen zu einer Massenbewegung. Am Montag, den 4. September, gehen 1200 Leipziger auf die Straße. Der Bürgerrechtler Uwe Schwabe, Montagsdemonstrant der ersten Stunde.
Die ganze Sommerzeit, die Botschaftsbesetzung, die Massenflucht über Ungarn, über die CSSR. Und dann fing das Friedensgebet nach der Sommerpause wieder an am 4. September. Das war das erste Friedensgebet. Und der Staat wusste, das ist ein ganz, ganz wichtiges Datum. Die haben auch versucht, den Nikolaikirchenvorstand unter Druck zu setzen und verlangt, dass die Friedensgebete nicht beginnen am 4. September. Und das hat der Kirchenvorstand nicht zugelassen. Er hat gesagt, die Friedensgebete finden statt wie immer nach der Sommerpause im 1. Septemberwochenende.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Leipzig ist es am Abend nach einem Gottesdienst in der Nikolaikirche zu einer Demonstration von mehreren hundert Menschen gekommen.
Wir wussten, dass an diesem Tag ganz, ganz viele Leute in die Innenstadt kommen werden, weil sie das, was sie in den Sommermonaten erlebt haben, diese Massenflucht, das sind Freunde gewesen, das sind Kollegen gewesen, das sind Verwandte gewesen, die auf einmal weg waren.
Heute Abend um 6 nach der traditionellen Friedensandacht. Friedlich verlassen die Menschen das Gotteshaus. Die Zivilfahnder des Staatssicherheitsdienstes sind auf Posten. Dann das erste Transparent. Für ein offenes Land mit freien Menschen steht darauf, Reisefreiheit statt Massenflucht heißt es auf anderen.
Die Plakate hat die Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns an die Teilnehmer des Friedensgebetes verteilt. Diese Szenen, von westlichen Kameras gefilmt, sind die Initialzündung für den Fortgang der Ereignisse.
Dann das.
Und dann kamen auf einmal so eine absolut hoch leistungsmäßig trainierten Leute und rissen die Plakate uns aus der Hand. Ja.
Die Demonstration dauerte vor einer halben Stunde noch an. Leipzig zur Zeit der Messe, während der die Stadt im Interesse einer weltweiten Öffentlichkeit steht.
Die Anwesenheit westlicher Journalisten schützt die Oppositionellen. Kein Demonstrant wird festgenommen. Eine Woche später, am 11. September, die Weltöffentlichkeit hat das Land wieder verlassen. Wieder entsteht aus dem Friedensgebet eine Montagsdemonstration.
Sie haben dann gezielt auf dem Nikolaikirchhof Leute rausgerissen, die eine Woche vorher in der ersten Reihe standen. Da war die Messe vorbei, die Westmedien waren nicht mehr im Lande und es sind keine Live-Bilder mehr vorhanden.
Und an dem 18.09. kamen so viele Leute auch in die Innenstadt schon, um zu sehen, was da passiert auf dem Nikolaikirchhof, dass sich die Ketten öffneten und auf einmal der Kirchplatz voller Menschen war, die dann anfingen, die Internationale zu singen. Und da habe ich gedacht, das geht nicht mehr zurückzudrehen. Da war ich total, total glücklich an dem Abend, wirklich.
Die Nikolaikirche ist wie jeden Montag zu den Friedensgebeten überfüllt. Hunderte verfolgen die Gebete vom Kirchhof aus. Am 25. September versammeln sich auf dem Karl-Marx-Platz 8.000 Menschen. Pfarrer Christoph Wonneberg.
Die erste wirkliche Demonstration, die sozusagen dem entspricht, dem Anliegen, sozusagen, wo man Kräfte und Motive sammelt innerhalb dieser Friedensgebete, das dann überschwappt in die Öffentlichkeit, auf die Straße. Das denke ich erst am 25. Das waren nicht diejenigen, die das befördern wollten, ihren Westen zu kommen, sondern das waren die alle, die da bleiben wollten.
Die Vorherrschaft der SED erodiert Tag für Tag. In Leipzig und anderswo werden Reformen gefordert, freie Wahlen, Zulassung des neuen Forums. In Berlin feiert die DDR am 7. Oktober ihren 40. Geburtstag mit Fackelzug und Militärparade. Berlin ist an diesem Tag ein potjomkinsches Dorf. Nur ein paar hundert Meter vom Palast der Republik entfernt kommt es zu gewaltsamen Übergriffen auf demonstrierende Oppositionelle. Michail Gorbatschow, längst ein Held der Montagsdemonstranten, ist Ehrengast. Gorbatschow nimmt Erich Honecker ins Gebet und mahnt, Reformen sind unvermeidbar. In Leipzig sind am folgenden Montag 70.000 Menschen auf der Straße, nach manchen Schätzungen sogar über 100.000.
Und das hätte gar nicht besser kommen können, weil viele haben natürlich gehofft am 7. Oktober, es muss doch irgendwie, muss doch dieser Staat zugeben, dass hier vieles im Argen liegt. Und was macht der Honecker? Nee. Ist alles in Ordnung, ne? Warum sollen wir neu tapezieren, wenn der Nachbar es tut? Und darauf haben die Leute am 9. Oktober reagiert. Die haben gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt haben wir die Schnauze voll. Die haben uns hier so oft belogen. Und jetzt haben sie gedacht am 7. Oktober, wenigstens ein kleines Eingeständnis. Aber es ist nichts gekommen. Und das hat die Leute so wütend gemacht, das erklärt, glaube ich, auch die Zahl von 70.000, die da auf einmal auf der Straße waren.
Es ist jetzt 18.50 Uhr. Ich stehe jetzt schräg gegenüber von der Thomaskirche auf dem Dietrichring. Und zwar an der Nachtbar Intermezzo. Hier ist ein Baugerüst angebracht, auf welches ich gestiegen bin.
Ein bis heute unbekannt gebliebener beobachtet die Montagsdemonstrationen und spricht seine Beobachtungen in ein Aufnahmegerät. Manch einer hält ihn für einen Stasi-Agenten, der er vermutlich aber nicht gewesen ist.
Sie erhalten welche Beifall, indem sie entgegen dem Demonstrationszug gehen. Was auf dem Schild steht, kann ich leider von hinten nicht sehen. Etwas tun, bevor es zu spät ist. Auf dem Transparent sind rauchende Schornsteine zu sehen. Aus dem Rauch bildet sich ein Krebs.
Es ist der 13. November. Die Mauer ist gefallen. Rufe und Losungen beginnen sich zu ändern. Deutschland einig Vaterland oder Freiheit statt Sozialismus wird immer öfter plakatiert und gerufen. Aus Wir sind das Volk wird Wir sind ein Volk. Noch 1989 haben westdeutsche Parteistrategen begonnen, Einfluss auf die Montagsdemonstrationen zu nehmen. Martin Naumann, damals Fotograf für die Leipziger Volkszeitung.
Später kamen dann die westdeutschen Fahrzeuge. Ich habe die Kennzeichen gesehen, alle aus München, natürlich, klar. Die brachten dann die Fahnen mit und die Sprüche mit. Die entstanden nicht hier, die brachten die mit. Freiheit statt Sozialismus zum Beispiel war einer.
Es gab riesengroße Spannungen. Es gab ja auch dann ab, ich kann den Zeitpunkt nicht mehr sagen, Gegendemonstrationen, wo sozusagen vor allem junge Leute, Studenten sozusagen genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen sind wie die offizielle Demonstration. Und dort gab es große Konfrontationen zwischen den zwei Gruppen. Und es waren vor allen Dingen die älteren Leute auf der einen Seite, normale Arbeiter, und auf der anderen Seite die jungen Studenten, die gesagt haben, nee, wir wollen sozusagen keine neue Bundesrepublik Deutschland.
Es sind Hunderttausende, die am 13. November auf die Straße gehen. Die Forderungen nach Westgeld und Einheit sind unüberhörbar. Die Revolution, sie bleibt unvollendet. Gesine Oltmanns.
Irgendwie war ich auch sehr ausgepowert dann im Herbst 89 durch die permanente Anspannung, in der man gelebt hat. Ne? Das ist schon was Tragisches, dieses Jahres 90. Ich denke, es musste erstmal ein Selbstbewusstwerden, ja, passieren bei den DDR-Bürgern. Und das ist nie passiert, das merkt man heute noch. Ne? Da gab es zu wenig Spielraum und gab es zu viel neue Ausrichtung auf D-Mark und auf Reisefreiheit und so, die eben zu schnell kamen irgendwo. Ne?
Dass die Friedensgebete und damit die Demonstrationen montags stattfanden, ist übrigens, so die Erinnerung von Pfarrer Christoph Wonneberger, reiner Zufall.
In Leipzig war es so, da hat sich eben das entwickelt, ab vom Montag, weil in der Nikolaikirche war jeder Abend war sonst besetzt schon. Und dadurch war nur für dieses Friedensgebet, war nur von Montag möglich.
30 Jahre deutsche Einheit. Heute ging es um die berühmten Leipziger Montagsdemonstrationen. Bis zum 3. Oktober hören Sie jeden Freitag bei uns eine weitere Folge über die damaligen Ereignisse.